Das zweite Ochsenbild. Die Ochsenspur finden. Lesen und Hören der Lehren, Begegnung mit einem wahren Menschen, brachten den Hirten dahin, etwas von dem Sinn der Wahrheit zu erahnen. Er hat die Spur entdeckt. Nun versteht er, dass alle Dinge, wie verschieden sie auch sind, nur von dem einen Golde sind und dass das Wesen der Dinge nicht von seinem eigenen Wesen verschieden ist. Gleichwohl vermag er noch nicht zwischen Echtem und Unechtem zu unterscheiden, geschweige denn zwischen Wahrem und Falschem. Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. So, ihr erinnert euch natürlich, der Ochse. Man könnte auch sagen, das, was ich den Automaten nenne. Der Ochse, der aufgrund meines Karmas, des Unerledigten in mir dauernd irgendetwas in meinem Geist bewegt. Der alles, was er sieht und erlebt, unmittelbar auch mit Kommentar versieht, mit Bedeutungen. Der dauernd meinen Geist in Bewegung hält. Und in uns ja dieses Bedürfnis weckt, ich möchte endlich mal Ruhe haben. Der Hirte ist, ich sag mal, derjenige in mir, der das wahrnimmt, der das beobachtet, der die Gefühle auch wahrnimmt. Derjenige, der sich getrennt empfindet, getrennt erlebt, der das wahrnimmt, getrennt zu sein von seinem eigenen Selbst und auch von allem um mich herum, der diese Ich-Illusion wahrnimmt. Und sagt, entscheidet irgendwann, so will ich das nicht. Der unzufrieden ist, das reicht mir nicht. Ich will etwas anderes und deswegen sitzen wir hier. Und er fängt an zu suchen. Lesen und Hören der Lehren, Begegnung mit einem wahren Menschen, brachten den Hirten dahin, etwas von dem Sinn der Wahrheit zu erahnen. Ihr seid ja alle oder fast alle schon in dem Alter, von dem man so sagt, aha, da kommt die Midlife Crisis. Wenn man so sein... Noch nicht, nein?
Bei mir schon.
Lange vorbei. Ja. Naja, als junger Mensch hat man die Zukunft noch ganz vor sich, hat noch alle möglichen Vorstellungen, was ich alles erleben möchte, was ich mal sein möchte und meint auch, ach, das wird schon gehen, das wird schon gehen. Macht sich wenig Gedanken über die Zukunft. Und dann in der Regel so in einem Alter, bei den meisten zwischen, sagen wir mal, 35, 45 Jahren, kommt dann sowas wie, also das kann es doch eigentlich nicht gewesen sein. Wird einem auch bewusst, die eigene Zukunftsperspektiven und Möglichkeiten werden doch so langsam als begrenzt erkannt. Alles geht nicht mehr. So. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, was jetzt? Dann wird uns unser Leiden bewusster. Es wird uns bewusster, was uns alles unglücklich macht, was uns glücklich macht und eben, dass dieses vielleicht doch noch richtig glücklich und zufrieden werden zu können, nicht ganz so selbstverständlich ist. Vielleicht sogar irgendwie als aussichtslos erkannt wird. Und dann kommt vielleicht eben durch Lesen, Hören, der leeren Begegnung mit einem wahren Menschen auch so eine Erkenntnis, ich bin das, der dieses Leiden erzeugt. Ich bin voll dafür verantwortlich. Das kommt so langsam. Bei mir kam das mindestens so langsam. Naja, gut, also doch, irgendwo, ich sehe schon ein. Ja, ja, ich habe was damit zu tun. Es sind nicht die anderen, die mich ärgern oder unglücklich machen oder die äußeren Umstände. Obwohl irgendwie ja schon. Ne? So, ganz klar. Bis irgendwann dann doch die Erkenntnis, vielleicht dann auch gerade aufgrund der Lehren bei mir, des Buddhas, mir klar geworden bin, ich bin das vollständig, ganz. Wenn ich von mir selbst ganz überzeugt wäre, wenn ich mir selbst ganz vertrauen würde, keine Zweifel an mir selbst hätte, könnte mich niemand durch zum Beispiel Missachtung oder Beleidigung oder sowas leiden machen. Ich ärgere mich nicht, nicht die anderen ärgern mich. Alle Dinge, wie verschieden sie auch sind, sind nur von dem einen Golde. Und das Wesen der Dinge ist nicht von einem meinem Wesen verschieden. Ich stelle mir das so vor, wenn ich meine Welt, die Welt um mich herum, komplett mit allem, was da passiert, mit allem, was ihr sagt, was ihr macht, was meine Frau, meine Kinder, was Verwandte, sonst irgendwas mit mir machen in der Begegnung, wenn ich das wie Naturereignisse betrachten würde. Es geschieht einfach. Den Sinn, Ursache oder sonst was in der Natur zum Beispiel so passiert, verstehe ich ja nicht. Ne? Wenn ich, weiß ich was, wandern gehe irgendwo in den Bergen und dann kommt irgendwo ein Stein runter oder sowas, trifft mich an der Schulter, dann entsteht die Frage ja gar nicht, wer ist schuld an meinem Leiden? Das passiert einfach. Und dann merke ich ja, dass mein Leiden dadurch entsteht, dass ich anfange innerlich zu jammern. Wenn ich die ganze Welt um mich herum als so ein Naturereignis betrachten würde, könnte mich niemand ärgern. Geht gar nicht. Niemand hätte Schuld daran, sondern es wäre allein immer nur die Frage, ja, wieso kann ich nicht damit so umgehen, wie ich mir das bei so einem Buddha vielleicht oder so einer heiligen Figur oder so vorstelle? Wieso kann ich nicht so damit umgehen? Gelassen hinnehmen, was da gerade passiert. Dann gäbe es überhaupt keine Auseinandersetzung mit anderen Menschen, mit Ereignissen, die da um mich herum passieren. Sondern es ist immer nur die Frage, wieso kann ich nicht gelassen damit umgehen und akzeptieren, ja, das ist so, das ist es. Ja. Das passiert hier gerade. Ich würde erkennen, was mit den vier edlen Wahrheiten wirklich gemeint ist. Nicht? Einmal natürlich, dass es Leiden gibt. Und dass das Leiden sich ausdrückt durch das Jammern in mir. Nämlich etwas nicht haben wollen. Etwas nicht so sein lassen wollen, wie es gerade ist. Egal in welcher Situation ich bin. Dass es die Ursache gibt, eine Ursache, und die Ursache liegt nur in mir. Liegt nur in mir. Gier, Hass, Verblendung, sagt der Buddha. Dann kann ich, das wäre eine Glaubensfrage erstmal sowieso, es ist wirklich eine Glaubensfrage, dass man das Leiden tatsächlich komplett beenden könnte. Das kann man erst wirklich wissen, wenn es überhaupt geht, nicht? Aber erst wenn man soweit ist, ja. Vorher ist es eine Glaubensfrage oder ein Vertrauen in die Lehre des Buddha. Aber immerhin, dass es einen Weg gibt, um das Leiden, mein Leiden, geringer werden zu lassen, vielleicht sogar zu beenden. Der edle achtfache Pfad, die Übung, die wir machen, alles, was hier damit irgendwo zusammenhängt, dass das irgendwas bringt, sagen wir mal so. Ne? Soll ja was bringen, sonst würde ich es nicht machen. Das entdecke ich alles, wenn ich den Ochsen in seiner Funktion in mir wahrnehme. Was also dieser, hier ist es der Ochse, bei mir ist es der Automat, was da in mir alles abgeht, wenn ich mich genau beobachte. Das ist aber alles nur rationales Verstehen erst einmal. Nicht verwirklichen. Und alles so verbunden, vieles, weil ich ja vieles auch in der Lehre des Buddha gar nicht verstanden habe oder verstehe, immer noch nicht verstehe, ist so ein Gefühl wie, da ist was dran. Da ist wohl, es klingt irgendwie gut, irgendwas ist dran, ich weiß zwar noch nicht genau warum und was es ist, aber es zieht mich an. Und in diesem Moment eigentlich erst kann die Zen-Übung anfangen. Ich habe das häufig, ganz, ganz häufig hier erlebt, erlebe es ja immer noch. Wenn jemand nicht grundsätzlich bereit ist und in der Lage ist, zu erkennen und zu akzeptieren, dass wenn er sich verletzt fühlt, sie sich verletzt fühlt, sie sich ärgert, wenn einem irgendwas stinkt, wenn man etwas ablehnt, sonst was, dass das nur man selber ist, dass das nie an dem anderen liegt. Wirklich nie, nie, ganz niemals liegt es an dem anderen. Im Dokusan ist das ja ganz klar, ne? Wenn ich euch rausschicke, wenn ich euch auch provoziere manchmal, ja, wenn ich mich lustig mache über euch, egal was, ja, das kann nur funktionieren, das kann nur gehen, wenn ihr über den Ärger und den Frust, den ich ja auch jahrelang immer wieder mal empfunden habe, wenn ihr damit dann rausgeht, dass ihr, ich sag mal, spätestens nach 20 Minuten hier oben umschaltet und sagt, ja, nee, eigentlich habe ich das Vertrauen, der will das ja nicht, der will mich nicht verletzen, der will mir immer helfen. Und wenn er das auf so, noch so blöde Art macht, ja, und dass ich mich jetzt so scheiße fühle und vielleicht sogar Angst vor dem nächsten Duxern habe oder gar nicht hingehen will oder irgendwie sowas, ja, das ist mein Problem. Das ist nur mein Problem. Das ist eigentlich die Grundlage für unsere Arbeit, also jetzt zwischen euch und mir. Und das wäre die gleiche Grundlage natürlich für jede Auseinandersetzung, die ihr zu Hause habt. Mit Ehemann, mit Kindern, mit Arbeitskollegen, Ehefrau, egal, Freund, Freundin. Grundsätzlich eigentlich sich keine Gedanken darüber machen, warum macht der oder die das? Wie ein Naturereignis, nicht? Wie ein Stein, der vom Berg runterrollt. Die Frage, warum passiert das, warum macht der das, ist ja blödsinnig. Genauso ist es blödsinnig, dann warum macht er das? Nein, er macht es und es passiert einfach. Ja? Und schon ist die Schuldfrage gelöst, weil sie gar nicht auftauchen kann. Nur das Verwundern, warum verletzt mich das, warum ärgert mich das, was ist da los, wie kann ich damit umgehen? Was ich heute Morgen sagte, die wichtigste Frage ist, was ist hier gerade los in mir und wie kann ich damit umgehen? Und schon seid ihr raus, schon bist du raus aus der Befangenheit, aus dem Gefangensein. Ja? Schon bist du raus, weil diese Frage, was ist hier gerade los und wie gehe ich damit um, kann nur der Hirte stellen, der im Grunde frei ist. Ja? Solange der Betroffene in dir, der kann die gar nicht stellen, die Frage, der kommt da gar nicht auf die Idee. Früher konnte ich in irgendeinem Sumpf, in den ich in einem Streit mit meiner Frau oder einer Verletzung oder so reingeraten bin, konnte ich locker eine Woche lang mich drin suhlen, ne? Bis ich da mal rauskam. Heute geht das selten länger als 20 Minuten. So. Meistens gar nicht mehr. Weil sozusagen der Hirte in Anführungsstrichen in mir sofort in Aktion tritt und fragt, hey, was ist hier gerade los? Und schon kann ich aussteigen oder einen Schalter umdrehen, wie man es nennen will. Also aus dieser Gefangenheit raus sein. Manchmal dauert es 20 Minuten, manchmal, auch letztens war es auch mal eine Stunde oder zwei. Ja. Wobei das Komische finde ich ja immer, ich predige hier immer die Weisheiten, ne? Und dann, wenn ich in so einem Loch drin bin und dann auch rausgekommen bin, denke ich immer, sag mal, Michael, du Unsinnmeister, ja, tickst du nicht richtig, erzählst anderen, wie man mit Leiden umgeht oder wie man glücklich wird oder so, ja. Weil in der Zeit, wo ich in dem Ochsen gefangen bin, ja, in dem Ochsesein gefangen bin, komme ich nicht auf die Idee, das ist das Komische. Obwohl ich es doch weiß, ne? Das ist mir eigentlich völlig klar. Aber ich komme nicht auf die Idee, den Schalter umzudrehen. Ja? Das finde ich schon irre. Ja, das dritte Ochsenbild. Den Ochsen entdecken. Im Augenblick, da der Hirte den Ochsen erblickt, springt er jäh zurück und erblickt den Ursprung alles Seins im eigenen Geist. Wenn er die Augen aufschlägt und schaut, dann erblickt er nichts anderes als sich selbst. Nur für einen Augenblick und schon ist da nur mehr Erinnerung. Aber er weiß, mit dem er es, wem er es in Wirklichkeit zu tun hat. Das ist euch allen schon zigmal passiert. Im Augenblick, da der Hirte den Ochsen erblickt, das ist ein, würde man sagen, Kensho oder auch ein Satori. Also ein Moment, in dem du für einen Augenblick, hatte ich gestern, glaube ich, auch schon erzählt, für einen Augenblick vollkommen eins bist mit dem, was gerade passiert. Also das, was ich gestern erzählt habe, wenn mal dieses Suchen und dieses Getrenntsein oder dieses Suchen nach nicht mehr Getrenntsein mal für eine Zehntelsekunde tatsächlich weg ist. Das wäre das erste Nennen. Der allererste Augenblick, in dem das allererste Erleben, Wahrnehmen dessen, was du erlebst, da ist. Ja? So. Und das passiert uns 100.000 Mal am Tag. Im Grunde bei jedem Ereignis findet das statt. Du guckst dich um, sonst irgendwas, ich sehe meine Hand, sonst was, das passiert dauernd. Ja. Weiß ich nicht, die Kognitionswissenschaft sagt eine Hundertstel Sekunde oder 2, 3, 4, 5 Hundertstel Sekunden. Und schon ist diese Ich-Objekt-Trennung da. Ja. Das heißt, du springst, es springt raus, sage ich mal, mein Geist, mein Bewusstsein springt raus aus diesem unmittelbaren Erleben, erzeugt die Ich-Objekt-Trennung und setzt dann dieses in Bezug zu allem, was ich so weiß, was ich gut, was ich hässlich, was ich schön, was ich toll und nicht so richtig, falsch und sonst wo verbinde. Immer in Bezug natürlich auf das jeweilige Ereignis. Und die Frage ist, warum bleibe ich nicht da drin, wenn das das Tollste ist, was es so gibt? Ja? Vollkommen eins sein mit, wie so in Schreckmomenten, nicht? Oder ich habe einen Fallschirmsprung gemacht, nicht alleine natürlich, sondern dran gehängt, nicht bei jemand anderem oder sowas, nicht so in dieser allererste Moment, wo man dann aus dem Flugzeug dann rausgekippt wird, sage ich mal in dem Fall. Man muss selber springen, der kommt, der ist ja dann dabei. Im allerersten Moment ist das auch so, war ganz deutlich, war dann für mich vielleicht eine halbe Sekunde, wo ich das so wahrgenommen habe oder eine Viertel, irgendwie sowas. Oder auch so ein Moment, wie ich ihn mal hatte bei einem Session in Roseburg. Wart ihr alle, glaube ich, ja noch nicht, ne? Da haben wir früher ganz viele Session, regelmäßig ein Session, 7-Tages-Session im Sommer gemacht. Wunderschönes Gelände, wunderschöne Garten. Ich saß ganz simpel, irgendeine Pause, saß da halt auf der Wiese und war plötzlich für einen Moment, ich weiß nicht wie lange, vollkommen eins mit dem, was da um mich herum war, mit dieser wunderschönen Landschaft da, also Gartenlandschaft, ja, mit Sumpfgebiet und allem Möglichen. Kann man ja niemandem erzählen, weil jeder, ja, habe ich da auch gesehen, sagt doch jeder, ne? So, klar. Aber die Intensität, mit der ich das erlebt habe, ja, dieses Einssein, das ist für mich unvergesslich immer noch. Das heißt, da war mal, weiß ich warum, dass das eine Viertelsekunde oder irgendwie sowas gedauert hat und mir wirklich bewusst geworden ist. Ja? Und dann springt der Geist ganz schnell aus diesem Einssein raus. Nicht? Dieses Einssein ist ja irgendwie darin, dadurch bestimmt, auch jedes, was man so sagt, Satori oder Kensho, egal was ihr euch darunter vorstellt, egal welche Farbe sonst oder Erlebnis sonst noch häufig bei vielen verbunden ist, es gibt ja einige, eine ganze Reihe Berichten, auch in den Koren, es ist immer dieses Einssein dabei. Dieses Einssein mit dem, was ich gerade erlebt habe. Kein Ich da, keine Vorstellungen, keine Wünsche, keine Ängste, keine Zweifel. Völliges in Ordnung. Ein Moment völligen in Ordnung sein. Keine Zweifel.
Darf ich kurz was fragen? Ha? Ganz kurz. Ha? Es steht im Augenblick, da der Hirte den Ochsen erblickt, springt er jetzt zurück und erblickt den Ursprung als Sein zum eigenen Geist. Muss ja, es nicht umgekehrt sein?
Nee, er erblickt ihn.
Er erblickt den Ursprung eines Eins.
In dem Moment, er ist sein eigenes Eins. Da ist niemand, der erblickt erstmal. Sondern er springt zurück und dann ist plötzlich das Ich da, das in der Erinnerung so kriegt, ach Gott, das ist das. Das heißt sozusagen, hinterher, wie ich das erlebt habe, ja, oder ich habe da mal sowas, einen etwas dickeren Hammer gehabt, auch bei einem Session in Steierberg. Nicht du, in dem Moment, wo du das erlebst, rührt sich in dir gar nichts. Ja? Rührt sich überhaupt nichts. Und dann, wenn du rausspringst, kommt sozusagen, boah, was ist das denn? Ja, und dann erinnerst du dich schon ziemlich klar, deutlich, was du erlebt hast und wie du es erlebt hast. Ja? Das heißt, du erblickst im Grunde, ach, so sieht die Welt aus, so fühlt sich die Welt an, Aber das ist dann so eine Art von schon wieder wirklich reflektierender Erkenntnis. So fühlt sich die Welt an, wenn mein Ich weg ist, wenn keine Trennung da ist, wenn keine Zweifel mehr da ist, wenn ich vollkommen zu Hause bin. Also so verstehe ich das hier. Ja? So. Aber warum man rausspringt, ist, soweit ich das weiß oder mir erklären kann, auch gelesen habe, dein Geist, dein Ochse, wehrt sich dagegen, nicht zu wissen, wer oder was bin ich. Und in so einem Moment gibt es ja dieses Ego, dieses Ich nicht, weil da ist nur das reine Erleben, ja, ohne irgendeine Zumessung an irgendjemanden, der erlebt oder irgendwie sowas. Das ist das reine, nur das reine Erleben. Und da springt dein Geist raus, indem er genau das macht, was im zweiten Nennen beschrieben wird. Er erzeugt ein Ego, das erlebt. Er erzeugt ein Subjekt, das ein Objekt erlebt. Ja? Weil dieser Ochse hat die Tendenz, lebendig sein zu wollen, existieren zu wollen. Und existieren kann er nur, wenn er ein Ich hat. Ja, wenn ich weiß, wer oder was ich bin. Und nicht zu wissen, wer oder was ich bin, macht Angst. Deswegen dauert so ein Satori oder ein Kensho oder irgend sowas, so eine Art dieser Sorte Erlebnis dauert in der Regel nur Sekunden eigentlich. Ja. So. Und es kann aber wirklich so tief sein, dass sozusagen dieses Gefühl, was das macht und dieses Beeindrucktsein davon, wird erzählt von Leuten, die dann 3 Tage lang nur noch geheult haben vor, ich sag mal, Berührtsein, ja, Fassungslosigkeit. So kann die Welt, so ist die Welt, wenn ich nicht mehr getrennt bin. Nur für einen Augenblick und schon ist dann nur mehr Erinnerung. Aber er weiß, mit wem es in Wirklichkeit oder mit was er es in Wirklichkeit zu tun hat. Und das ist etwas, wenn man sowas mal bewusst erlebt hat, das reizt einen natürlich unglaublich nicht. Das will ich wieder haben. Auf der einen Seite hält es einen bei der Stange, also mich auch. Nicht? Das ist so nach dem Motto, ach, da geht's hin. Da geht's längs. Und deswegen legt man im Rinzai-Zen auch Wert darauf, dass das mal möglichst bald einmal erlebt wird. Also bewusst. Ihr habt es alle schon erlebt. Aber so, man geht so leicht drüber weg dann. So schnell wieder weg. Ach nee, das war toll. Ja, das war toll. Aber das war nicht. Boah, Wahnsinn. Ja? So. Aber genau solche Momente suchen wir ja dauernd. Nicht? So. Weil wie das, was ich gestern erzählt habe, nicht so dieses mein PC, den ich mir bestellt habe, der neue, der kommt und steht in der Tür. Bah, das ist so ein Moment. Ja? Das sind nicht immer so irgendwelche großen Hämmer oder so. Das sind solche Momente, wo so kleine Momente von Freude sind. Ja? Und wenn man sie bewusst wahrnimmt, auch merkt, wie schnell die Freude wieder dann weg ist wieder. Ja? Wie schnell man wieder in der Normalität ist. Also wie ich das in Steierberg gehabt habe, das war beim Spaziergang, so ähnlich wie ich da in Roseburg auch. Nicht? Das war nur, dass ich für mich völlig ohne Anlass plötzlich da stand und habe das Feld gesehen und war in dem Wald, der Wald, nicht in dem Wald, dahinter der Wald und so weiter. Und das war nur, da war gar nichts Besonderes, sondern es war nur dieses Einssein damit, vollständiger Einssein. Dann habe ich gedacht, ich bin Buddha. Und war neugierig. Die merken das doch dann hoffentlich auch, die anderen. Und wie gehe ich jetzt mit dieser Welt und mit allen Menschen und Problemen eigentlich um? So, als Buddha. Solche Gedanken kommen dann. Naja, und die, sagen wir, dieses Beeindrucktsein, ja, so, das hat bei mir gut bis zum Abend gedauert. Das war morgens gewesen, weiß ich was, gegen 10 oder so, kurz bevor ich einen Vortrag halten musste. Und dann sage ich mal, und dann abends oder am nächsten Tag war ich im Grunde wieder der Alte. Vielleicht nicht ganz. Ich denke schon, so ein bisschen, was bleibt da. Aber eben diese Erinnerung, ja, so, das, ach Mensch, so, was, so ist die Welt eigentlich, ja. Und dann natürlich auch klar wird, das bin nur ich, der mich davon trennt, ja. Und dann natürlich die Hoffnung, erstens, ich möchte es gern wiederhaben, solange man an dem Wunsch hängt, passiert mit Sicherheit gar nichts, ja, so. Aber ich meine, die Koan und die ganzen Buddhistengeschichten und Zen-Geschichten machen einem ja Hoffnung, dass man dem zu sich zumindest nähern kann. Ja, so. Ich hatte ja die Illusion früher gehabt, und so wurde das in Büchern, wird immer noch so beschrieben von Leuten, die dann so beschreiben, ein großes Satori und alle deine Probleme sind gelöst. Ne? So. Einen großen Hammer. Und dann bist du frei, richtig frei, ja, so wie der Hirte. Und nichts kann dich mehr erschüttern oder dir Angst machen oder Zweifel an dir selbst haben. Wenn ihr im Rinzai-Rokko lest, wie Rinzai da schreibt, ja, dann tut er auch so. Ja. Aber ehrlich gesagt glaube ich das niemanden. Ich habe einige erlebt, die als erleuchtet oder Meister oder sonst was bezeichnet und verehrt werden. Ne? Aber ich sag mal, immer dann, wenn ich sie erlebt habe, in manchen Situationen, oder ich hab was nicht richtig verstanden, kann natürlich auch sein, dann habe ich mir gedacht, nee, also alles hast du noch nicht. So ungefähr.
Was haben die gemacht?
Ja, das war das erste war Prabhasha Dharma Roshi. Bei der war ich ja 3 Jahre lang. Also bei der heißt nur, ich bin zu ihren Sessions gegangen. Die war zwar eine Deutsche, hatte aber ihr Zentrum in Kalifornien, glaube ich, und kam halt 4-5 Mal im Jahr nach Deutschland, hat die Session gegeben. Wochenend-Session oder 7-Tage-Session. Da bin ich halt dann 3 Jahre lang regelmäßig hin. Und dann hat sie hier den Plan gehabt, in der Nähe von Bremen ein Zentrum zu gründen. Und dann sind 2 Leute und ich, die auch bei ihr waren, die ja auch in der Nähe wohnten, einen Freund von mir auch, durch die Gegend gefahren und haben halt hier irgendeinen Bauernhof oder irgendwie sowas gesucht, wo man sowas machen könnte. Ne? Gab es auch. Ja, und dann habe ich sie erlebt, eben, ich sag mal, im privaten Kreis sozusagen, wo sie nicht die Meisterrolle gespielt hat, so wie ich sie hier ja auch spiele. Ne? Also als Meister hier immer zu sein, das ist leicht. Ja, nicht? Ich habe hier eine klare Rolle, eine klare Funktion, fühle mich darin auch sicher. Und da kann man gut den Erleuchteten spielen, so den klugen Weisen oder so. Mal Fehler machen, ja gut, ja. Das kann man dann sogar noch vertuschen als, no, das ist Absicht oder irgendwie so. naja, aber ich habe sie dann erlebt, also ich habe sie ja auch so bewundert, weil ich sie nur bei Session erlebt habe, wirklich eine tolle Frau. Habe sie aber dann erlebt, wie sie mit ihren Schülerinnen, also die bei ihr sozusagen wie ordiniert waren nur Frauen, 4 oder 5, die sie immer bei den Sessions dabei hatte, wie sie mit denen umgesprungen ist. Vor uns auch. Ja? So. Das war das Problem. Ansonsten kann man immer sagen, gut, das ist deren Ding, wie sie miteinander umgehen, welche Provokationen sie macht oder nicht oder so. Aber vor uns auch dachte ich, nee, das fand ich, also weißt du, gut. Als Lehrerin für mich akzeptiere ich ja, aber von wegen vollständiger Erleuchtung, nee. Teilweise. Ich sage ja auch sowas, es gibt teilweise Erleuchtung. Ne?
Hat die rumgeschrieben oder was habe ich denn?
Nein, sie hat sie blöd angemacht. Ich weiß es nicht mehr genau wie. Einfach nur blöd angemacht, aber in Peinlichkeit gebracht vor uns. Ja? Mhm. Weil sie irgendwas falsch gemacht haben und nicht was nicht kopiert haben oder ich weiß nicht mehr was.
Ist das nicht, was Rinzai immer macht?
Bitte?
Ist das nicht, was Rinzai immer macht?
Ja, aber Rinzai macht es, wenn, dann vor seiner Mönchsgemeinde, wo jeder weiß und das genau so auch erwartet er zumindest, und so wird es dargestellt, jeder auch genau weiß, das ist jetzt genau dieses Spiel. Ja? Mhm. So. Und das haben die, das ist ja insofern auch was anderes, weil zu Rinzais Zeiten gab es kein Doksan. Zu Rinzais Zeiten gab die Lehrer-Schüler-Beziehung, war immer öffentlich. Außer sie sind mal zu zweit spazieren gegangen, das wird ja auch erzählt, zwischen Rinzai und Huang Po oder so. Ja? Aber ansonsten waren diese Auseinandersetzungen zwischen Lehrer und Schülern oder sowas waren immer vor der ganzen Mönchsgemeinde. Ja? So. Und da wusste jeder, nicht? Ihr kennt ja diese eine Geschichte oder vielleicht nicht, die sowas ganz schön klar macht, habe ich auch schon vor kurzem schon mal erzählt, die auch im Rinzai-Rokko vorkommt. Nicht? Da kommt in den Eisernen Flöte. Da kommt ein Mönch in der Früh zum Lehrer und ob es Rinzai ist, weiß ich nicht, zum Lehrer und sagt, ich habe ein Problem, können Sie mir helfen, kannst du mir helfen, das zu lösen? Ja gut, sage ich, macht der Lehrer, sagt er, mache ich. Nachher, dann kommst du zu mir. Und dann ist die große Mönchversammlung und dann sagt der Mönch, der ein Problem hat, der soll mal bitte vorkommen. Und der kommt vor und dann sagt er, dieser Mönch hat ein Problem, dreht sich um und geht. Nee? So. Finde ich genial. Nee? Aber das ist ja dann in der Situation, nicht, wo jeder von den ganzen Mönchen da weiß, dass... Das sind Situationen, die er selber auch schon erlebt hat und wo es ihm genauso gegangen ist und so. Ja? Also wo man dann erwarten kann oder erwarten müsste eigentlich, ist sicherlich nicht immer so gewesen, klar, dass die den deswegen nicht scheiße fanden oder irgendwie oder blöd oder sowas, nicht? Weil, nee. Ja. Also bin ich zumindest der Meinung oder hoffe, vermute, warum ich sowas erlebe oder erlebt habe. Auch nur zwei für mich herausragende Erlebnisse hatte ich so dieser Art. Während von Rinzai wird erzählt, der hatte 7 Satoris oder, nee, nicht Rinzai, von Hakuin wird erzählt, der hat 7 oder 8 solche Satori irgendwie gehabt. Und damals war das auch noch so üblich, eigentlich hier auch, obwohl das Blödsinn ist. Er wollte sich das Satori immer anerkennen lassen, also diese Erleuchtung. Und ist aber immer weggeschickt worden wieder von den Lehrern. Ist zu dem Lehrer hin, zu dem Lehrer, zu dem Lehrer hin. Ist immer wieder weggeschickt worden. Ja. Bis irgendeiner hat es dann doch mal anerkannt. Warte mal, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe den Faden verloren. Egal. Machen wir morgen weiter. Okay. Vielleicht bis dahin fällt er mir wieder ein.